In Deutschland sind wir jetzt offiziell in der Rezession.
Und egal, wem du erzählst, wie du es machst, es wird immer komplett in die Tonne gekloppt und das ist kompletter Schwachsinn und so wirst du nie...
Warum ihr so eine Firma, die eigentlich pleite ist, niemals shorten solltet?
Ja, damit habe ich keine Anleihen mehr.
Der absolut größte Pain Trade, auf den niemand vorbereitet ist.
Marktgeflüster.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 43. Und falls ihr jetzt erschrocken seid, dass euch meine quietschende Stimme begrüßt und nicht die perfekt abgestimmte Radio- und Fernsehstimme von Thomas, das Ganze liegt daran, dass uns der Thomas im Moment wieder im Stich gelassen hat und uns seinen Double, seinen Stunt-Double vorbeigeschickt hat. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, lieber Markus.
Hallo, lieber Holger. Oder die Leute, die uns bei YouTube sehen, werden merken, der Bart ist wieder weg.
Bei mir meinst du?
Nee, bei Thomas. Also ach so. Auf der anderen Seite ist jetzt kein Bart mehr.
Das wäre natürlich die spannende Frage. Hat der Thomas in echt noch den Bart?
Ja, das ist jetzt so ein bisschen Schrödingers Bart. Wir werden es erst rausfinden, wenn wir nachgucken.
Das stimmt. Und nachgucken können wir tatsächlich erst in 2 Wochen wieder. Denn du wirst nächste Woche auch nochmal mit mir hier sein, oder?
Ja, wir werden jetzt 2 Wochen lang miteinander Vorlieb nehmen. Und ja, bin mal gespannt, wie wir uns schlagen.
Und in welches Wespennest wir diesmal stoßen. Ich bin, bin gespannt, was du da mitgebracht hast. Okay, perfekt. Wunderbar. Dann, womit sollen wir denn loslegen? Du hast eine Frage an mich, oder?
Ja, erzähl uns doch mal, wen du diese Woche wieder dahin gerafft hast.
Der Podcast,
oder was du dahin gerafft hast.
Was? Die Franzosen, die französischen Konglomerate. Letzte Woche hatte ja Thomas uns von dem French Conglomerate erzählt, also dass ihr normalerweise bei so großen Firmen immer einen Holding-Discount habt. Also keine Ahnung, wenn man Siemens nimmt und einfach Sum of the Parts von Siemens macht, also die unterschiedlichen Geschäftsbereiche bewertet, zusammenzählt, kriegt man irgendwie raus, dass die Aktie günstiger ist. Und bei den Franzosen sei das wohl nicht so. Da hat er als Beispiel LVMH gebracht, was ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich kein Französisch spreche.
Louis Vuitton, Moët, Hennessy oder war es andersrum? Nee, doch, es war richtig.
LVMH, doch, hört sich richtig an.
Ja.
Also auf jeden Fall die schönen Taschen, die es teilweise auch ja in Paris auf der Straße
und Flaschen. Taschen und Flaschen machen
Flaschen,
im Wesentlichen.
Genau. Ja, die Firma haben wir direkt ein bisschen zerlegt. Die sind, lass mich überlegen, am Montag, also quasi eigentlich direkt nach Ausstrahlung des Podcastes um 5% gefallen. Denn man macht sich mittlerweile ein bisschen Sorgen um deren einer der größten Wachstumstreiber in diesem Luxusgeschäft. Weißt du, wer der größte Wachstumstreiber in diesem Geschäft ist?
Also
wollte ich gerade schon sagen, Thomas,
gucke.
Aber Markus.
wenn man durchs KDW läuft und dann sind da unten so verschiedene Stände mit so verschiedenen Luxusmarken, dann sieht man immer eine relativ lange Schlange vor Louis Vuitton.
Mhm. Und was sind das für Leute, die da stehen?
Das sind Leute, die, glaube ich, davon profitieren, dass die Taschen günstiger geworden sind.
Ist es so? Sind die Taschen tatsächlich günstiger
geworden? Ehrlich gesagt kenne ich mich nicht mit diesen Taschen aus, aber wenn ich mir die Schlange so angucke, dann habe ich das Gefühl, die sind günstiger geworden.
Also
das klingt jetzt sehr arrogant von mir.
Ich weiß gar nicht, wie viel so ein Ding kostet. Ich glaube, es war irgendwann mal so 600, 700 Euro, oder? Aber wahrscheinlich sind die jetzt deutlich teurer geworden mit der Inflation.
Kann auch sein, ja.
Also
aber irgendwie werden die so, also mein Eindruck ist, wenn ich mir diese Schlange angucke, dass die mehr in die breite Masse gehen und nicht mehr so ganz an das oberste Luxussegment. Das wollte ich damit sagen.
Ach so. Oder vielleicht sagt die breite Masse einfach, wir können uns das jetzt leisten, weil wir alle mit 18 reich geworden sind seitdem.
Ja, das kann auch sein. Also kann ja auch sein. Wahrscheinlich geht es uns einfach allen gut.
Nee, also die Hauptangst bei diesen Luxusfirmen auf der einen Seite natürlich so, wo man durchaus mit einer Überbewertung vielleicht ein bisschen argumentieren kann. Die sind ja teilweise schon sehr aggressiv gepreist gewesen. Aber ein großer Teil, der für die einfach wichtig ist, der chinesische Konsumentenmarkt. Also im Wesentlichen für alle Luxusmarken, China ist ein entscheidender Marktsektor. Mhm. Und in dem Moment, wenn es immer Zahlen aus China gibt, die vielleicht darauf hindeuten, dass der Konsum dort nicht so angesprungen ist, wie man das zu Beginn des Jahres gedacht hat. Also zu Beginn des Jahres war ja ein großer Trade China Reopening. Also jetzt hier die Schlösser runter sind und so fallen da alle weg und die Leute dürfen auch wieder raus und gehen jetzt reisen und kaufen wieder ganz viel ein und konsumieren. Und das sieht man zumindest nicht so, wie man es sich bisher erwartet hat. Und das trifft natürlich auch diese Luxusfirmen.
Werbung.
Bevor es mit der aktuellen Folge weitergeht, noch kurz neueste Nachrichten von unserem Sponsor Just Trade. Just Trade schafft nämlich ab dem 1. Juni das Mindestordervolumen im börslichen Handel ab. Bisher war es ja so, dass ihr im börslichen Handel, also kein Direkthandel mit Zertifikaten oder dergleichen, sondern im börslichen Handel, Aktien zum Beispiel, ETFs, ein Mindestordervolumen von 500 Euro hattet. Dafür konntet ihr für eine Orderprovision von 0 Euro zuzüglich den marktüblichen Spreads handeln. Ab 1. Juni, aufgrund von vielfältigem Feedback aus der Community, wird sich das Ganze verändern. Dieses Mindestordervolumen im börslichen Handel fällt weg. Dafür wird ab jetzt eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro pro Transaktion erhoben. Das Ganze betrifft, wie gesagt, nur den börslichen Handel, will heißen, wenn ihr beispielsweise Aktien oder ETFs kaufen wollt. Das betrifft keine Zertifikate und das betrifft auch keine Sparpläne. Wenn ihr euch für Just Trade interessiert, dann guckt dort gerne mal vorbei mit dem Link, den wir unter dem Podcast wie immer stehen haben.
Werbung Ende.
Die Aktie ging ja schon ganz gut ab in letzter Zeit. Also letztens war ich mit Thomas Mittagessen. Das ist ja die einzige Aktie, die Thomas hat, ist ja eine LVMH-Aktie. Und
ist es so? Ich merke mir das gerade, was Thomas erzählt, weil er hört mir ja auch nie zu.
Hat er ja, wahrscheinlich er hat eine schon mal einzige erzählt, Aktie. Das hat er bestimmt auch mal im Podcast erzählt. Der wollte in diesen Aktionärsclub und hatte ewig nicht mehr in sein Depot geguckt. Und ich habe auch einen Bruchteil dieser Aktie. Ich im Gegensatz zu Thomas diversifiziere ich ja, deswegen habe ich keine ganze. Und die ging richtig gut ab. Aber ich weiß, dass Thomas die zu einem viel schlechteren Zeitpunkt gekauft hatte. Dann hat er mal in sein Depot geguckt und da war ein richtig fettes Plus drin, von dem er lange nichts gemerkt hat. Aber das wird jetzt kleiner geworden sein.
Zumindest.
Aber es war eine gute Aktie.
Ist wahrscheinlich immer noch eine gute Aktie, aber wie alle gute Aktien können sie halt auch mal überpreist sein. Das ist ja, glaube ich, das Problem, das fundamentale Problem von Werten, von denen jeder weiß, dass die wahrscheinlich irgendwo gut sind, dass das natürlich im Zweifelsfall dann auch in den Depots drin landet. Und wenn es dann irgendwie minimale Risse in der Story gibt, dann hittet es die entsprechend. Also wir sind jetzt für diese Woche sind wir ungefähr 5% down, was ja jetzt gar nicht schlimm ist, wenn man sich den Chart anguckt, aber trotzdem.
Ja, die war irgendwie mal bei 600 und jetzt ist die bei über 800, glaube ich, wenn ich das
richtig so. Ja, 835 im Moment.
Ja.
Aber wie immer, alle Werte, die wir hier im Podcast erwähnen, kriegen dann die Woche drauf eigentlich auf die Fresse. Also wir sind schon
fast. Also kriegt jetzt Louis Vuitton schon wieder auf die Fresse. Es tut uns leid. Vielleicht sollten wir, bevor der Podcast veröffentlicht wird, noch kurz die Aktie verkaufen und dann oder shorten und dann werden wir erst den Podcast. Aber das ist ja dann Insiderhandel.
Ist es? Ja, ich weiß es gar nicht. Also wir geben ja nur Public Knowledge. Also wenn du disclaimst, wir sagen, die Aktie ist scheiße und dann sagen wir ganz am Ende, übrigens sind wir die Aktie short, dann ist das, glaube ich, okay.
Angenommen, nehmen wir mal irgendeinen bekannten Reporter, zum Beispiel Dan McCrum von der Financial Times.
Ja.
Angenommen, er würde erst ein Unternehmen shorten und dann anschließend schlecht über dieses Unternehmen schreiben und dann anschließend die Position wieder schließen. Das wäre doch dann nicht legal, oder?
Weißt du, was lustig ist?
Das ist dann wahrscheinlich Marktmanipulation.
Wir diskutieren das ja immer nur bei Shorts. Also wenn jetzt jemand schreibt, die Aktie ist so, Nvidia ist so eine geile Aktie, dann wird keiner sagen, oh, das ist doch Marktmanipulation, der treibt ja die Aktie künstlich nach oben.
Ja, weil Shorts sind halt die bösen Whistleblower, die Leuten das Geschäft vermiesen.
Genau.
Und deswegen werden die nicht gemocht.
Wie dem armen Carl Icahn, den wir auch hier im Podcast vor kurzem besprochen haben. Aber ja. Dan McCrum, da gibt es eine lustige Story dazu. Der ist ja der, oder magst du es sagen, wodurch er bekannt geworden
ist? Ich kenne die Story, glaube ich, nicht. Also er ist durch Wirecard bekannt geworden. Er war ja der Journalist, der, glaube ich, immer wieder über Wirecard geschrieben hat.
Ja.
Glaube ich, auch viel auf den Deckel dafür bekommen hat. Ja, aber Also so sieht man das in Filmen über Wirecard, sich immer mehr in sein Zimmerchen eingeschlossen hat und immer tiefer in die Firma reingegangen ist und immer mehr, wie soll ich sagen, offengelegt hat.
Ja.
Und das ist alles, was ich über ihn weiß.
manchmal hört man noch, dass Viceroy, also der Typ von Viceroy, mit Dan McCrum, glaube ich, auf selbe College oder so gegangen ist. Und eigentlich hätte Dan McCrum ja die ganze Story von Wirecard eigentlich von Viceroy, und Viceroy wäre so einer der gewesen, die das damals aufgedeckt haben. Mhm. Zumindest das ist das, was so ein bisschen immer mitschwimmt. Und mit
also Viceroy ist sozusagen der Winklevoss in der Story, oder?
Was? Der von dem was geklaut hat. Na, Viceroy ist ja der Shortseller, der am Ende Wirecard Short war, und dieser Typ von Viceroy wird ja seitdem auch hofiert, geht auf Konferenzen, durfte, glaube ich, in Wirecard-Filmen auch kurz auftreten. Und was ich halt das Spannende finde, ist, dass diese Story, dass Viceroy das zum ersten Mal entdeckt hat und der Financial Times-Journalist es dann davon wahrscheinlich hat, die ist wahrscheinlich nicht richtig. Denn es gibt einen Fonds in UK, einen Long-Short-Fonds, der ziemlich under the radar läuft, weil er sich nicht an Privatkunden richtet und du als Privatkunde da eigentlich auch kaum reinkommst. Der heißt Ennismore. Und Ennismore war Wirecard schon 2008 das erste Mal Short. Mhm. Und es gibt sogar von Dan McCrum einen Artikel, wo er schreibt, dass er weit bevor eigentlich das Ganze mit Viceroy angefangen hat, er sich schon mit Ennismore zu diesem Thema getroffen hat. Also die werden es vielleicht auch nicht initial entdeckt haben, in Anführungszeichen. Die werden auch nicht die Ersten gewesen sein, die wahrscheinlich in der Geschichte von der Firma Short waren. Aber die waren sicherlich deutlich vor Viceroy bei diesem ganzen Thema mit dran.
Ja.
Aber die treten halt nicht in der Presse auf. Die haben halt keinen Bock auf so auf Privatkunden. Und deswegen sieht man halt eigentlich immer nur den Typen von Viceroy rumlaufen.
Ja, ja. Und bevor die Silicon Valley Bank pleite ging oder überhaupt groß in die Schlagzeilen kam, hatte doch Dan McCrum auch einen Artikel über die geschrieben in der Financial Times, wenn ich mich nicht täusche.
Ist es so? Das
und,
weiß ich
zum Beispiel. Den auch keiner wahrgenommen hat. Also ich habe manchmal das Gefühl, man sollte mehr auf Dan McCrum achten und vielleicht auch danach traden. Aber ja, dann geht das wahrscheinlich irgendwann schief.
Beziehungsweise, was habe ich vor kurzem bei einem meiner Lieblings-YouTuber, nicht Thomas von Finanzfluss, auch wenn ich den auch sehr mag, bei diesem netten Briten, den wir hier schon öfters zitiert haben, ich kann mal nicht mehr, Patrick Boyd, alle jungen Gründer und jungen Milliardäre, die im Fortune-Magazin vorne auftauchen, die musste eigentlich shorten. Also da, die haben einen relativ guten Track Record mit Elizabeth Holmes, mit Sam Bankman-Fried etc. Also alle, die da auftauchen, eigentlich musst du versuchen, die zu shorten, auch wenn das halt leider nicht oft möglich ist, wenn das privat gehandelte Firmen sind.
Müsste man eigentlich eine KI bauen, die solche Muster erkennt und dann entsprechend shortet.
Ja, was habe ich heute zum Spaß gelesen? Also in 40, 50 Jahren wird man sagen, das allererste, was KI übernommen hat, wird der Finanzmarkt gewesen sein. Denn wenn du dir anguckst, in was würdest du lieber investieren? In den S&P 7 oder in den S&P 493?
Ich habe das in dem Skript gesehen und musste erstmal überlegen, in S&P 7, S&P 493, sind das irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Fonds mit irgendwelchen komischen Nummerierungen oder was auch immer. Aber in dem Chart sieht man, der S&P 7 besteht aus den Top 7, nehme ich an. Also, oder 7 Firmen zumindest, Meta, Amazon, Apple, Microsoft, Google, Tesla und Nvidia. Hm? Und der S&P 493 besteht aus 500 minus 7, also 493 allen anderen Aktien. Und der S&P 500 hat beide drinnen. Und jetzt kannst du den Chart erklären.
Genau, jetzt guckt man sich die Performance-Differenz an. Das hat man ja schon häufiger. Das ist jetzt ein ganz aktueller, der umgeht, von Goldman in dem Fall. Und diese Top 7, also der S&P 7, sind year-to-date 44% ab, während der S&P ohne diese Top 7 1% ab ist. Der Gesamt-S&P so ungefähr 10%. Das sieht man eigentlich schön, AI hat den Markt übernommen, indem es die großen Megacaps nach oben pusht. Und das arme Öl hat seine guten Zeiten vielleicht schon wieder hinter sich, wer weiß.
Schade. Nein. Nee, das ist schon krass, aber so eine Entwicklung hat man ja, glaube ich, also so ein starkes Gewicht hat man ja beim MSCI World und so auch, wenn man da guckt, wo kommt die Performance der letzten x Jahre oder Jahrzehnte her, dann sind das ja auch meistens einige wenige Aktien, die einfach unheimlich groß sind und stark gewachsen sind.
Wobei die Situation aktuell tatsächlich fast ein neues Extrem erreicht hat. Also so ein krasses Extrem mit die einzelne Werte treibenden Markt hast du, glaube ich, das letzte Mal zur Dotcom-Bubble gehabt. Aber jetzt, bevor alle rausgehen und den Markt shorten und dann nächste Woche weiter steigt, wenn man sich so verschiedene Kriterien anguckt, Bewertung, von mir aus auch Nvidia, KGV und solche Geschichten, dann denkst du dir immer, die Welt wird untergehen. Es ist alles absurd, die Welt wird untergehen. Aber das Problem ist halt, das weiß ja jeder. Also jeder weiß, dass eigentlich gerade irgendwie alles ganz komisch ist. Und in dem Moment, wenn jeder eigentlich in Anführungszeichen bärisch oder short ist, das ist eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt weiter steigt. Weil der Markt macht immer, also nach der Max-Payne-Theorie, macht der Markt ja immer das, was am meisten Marktteilnehmern am meisten Schmerzen bereitet. Und das wäre wahrscheinlich jetzt S&P 4800.
4800, wo steht der denn jetzt?
Ungefähr bei 4100 noch okay. Was. 4150.
Ja, dann können wir ja doch beim Thema USA bleiben. Ihr habt mir im letzten Podcast geraten, ich sollte nicht darauf spekulieren, dass die USA pleite gehen, oder ihr wusstet auch nicht so richtig, wie man darauf spekulieren kann, aber S&P Shorten ist vielleicht nicht so eine gute Idee, und so richtig ernst habe ich es natürlich auch nicht gemeint. Aber ja, es entpuppt sich jetzt, als dass es ganz gut war, dass ich nicht auf eine Pleite spekuliert habe, denn es scheint eine Einigung zumindest auf dem Weg zu sein. So habe ich es zumindest heute Morgen in der NZZ gelesen. Laut der Zeitung soll die Schuldenobergrenze für die nächsten 2 Jahre angehoben werden. Da habe ich mich gefragt, warum nur 2 Jahre? Kann man Probleme nicht auch nachhaltig lösen? Aber nein, so tickt der Politik. Man kann sich ja nicht irgendwelche Hebel einfach selber wegnehmen. Und deswegen gibt's dann das Gleiche in 2 Jahren nochmal, und wer auch immer dann regiert oder wer in der Opposition ist, hat dann wieder die Möglichkeit, irgendwelche Dinge reinzuverhandeln, damit die USA nicht pleite gehen.
Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Schuldenobergrenze, die wird eigentlich eher von den Republikanern benutzt, um demokratische Präsidenten unter Druck zu setzen. Die Demokraten nutzen lieber das Budget, um die republikanischen Präsidenten unter Druck zu setzen. Also bei Trump hat man es halt mehrfach diese Government Shutdowns gesehen, weil die Demokraten nicht rechtzeitig dem Budget zugestimmt haben, um mehr rauszuholen. Während bei in dem Fall hier jetzt die Republikaner immer gern die Schuldenobergrenze und den Default nutzen, um Obama oder in dem Fall jetzt Joe Biden unter Druck zu setzen.
Ja, ich glaube, der Default hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Auswirkungen auf den Markt.
Ja.
Oder ein drohender Default. So wie jetzt zum Beispiel auch die Ratingagentur Fitch angekündigt. Ich weiß nicht genau, was sie angekündigt hat. Ich glaube, sie sagen, sie gucken sich das mal an. Genau. Und es sei ein möglicher Kandidat unter Beobachtung für eine negativere Einschätzung, das Rating der USA herabzustufen. Da hatte ich letztens eine interessante Diskussion gelesen, wie wirkt sich denn so eine Herabstufung eigentlich auf den Markt aus? Oder juckt das den Markt überhaupt? Weil man könnte einerseits sagen, wenn Anleihen jetzt herabgestuft werden, dann bedeutet das natürlich, dass die Absicherung und so teurer wird, dass man mehr Kapitalrücklagen haben muss, wenn man solche Anleihen hält. Und entsprechend dann Anleihen verkauft werden und dann an Wert verlieren. Und eine andere Theorie ist, das juckt eigentlich Leute, die Anleihen kaufen, nicht, ob eine Ratingagentur jetzt sie herabstuft, weil man sich ohnehin aus sehr vielen Quellen seine Informationen holt und wahrscheinlich auch komplett unabhängig von der Ratingagentur zum Schluss kommen würde, diese Anleihen sind uns zu heiß oder die können wir so noch halten.
Also ich glaube, man muss vielleicht ein bisschen noch differenzieren zwischen, ist eine Anleihe Investment Grade oder Junk? Also es gibt ja diese verschiedenen Stufen, und es gibt einen harten Cut, wann bist du Investment Grade und wann bist du Junk? Es gibt bloß diese beiden Welten. Und wenn du natürlich einen Anleihefonds hast, der nur Investment Grade Anleihen macht, und die wird dann auf Junk runtergestuft, auch wenn das nur eine Stufe ist, dann musst du alle rausschmeißen. Also das ist, wir reden ja hier bei USA noch nicht über eine Herunterstufung auf ein Junk-Niveau, sondern um eine vom Top-Level quasi auf eins weiter drunten. Es wäre natürlich schon ein bisschen peinlich, wenn die USA dann ein schlechteres Rating hätte als vielleicht die eine oder andere Firma dann. Aber also generell glaube ich auch, dass erstens glaube ich fast, es kommt zu keiner Herabstufung im Rating. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, dass die Raytech-Agenturen jetzt im Hinblick auf den anstehenden US-Wahlkampf in Anführungszeichen da einer Seite dann Feuermaterial liefern. Auch wenn man natürlich argumentiert, die sollten auch eigentlich unabhängig entscheiden. Normalerweise versuchen so auch Zentralbanken, sich im Wahlkampf so mal ein bisschen rauszuhalten. Mhm. Und das andere ist halt auch, das Interessante ist, hat man letzte Woche
schon gesagt. Du meintest Ratingagenturen, nicht Zentralbanken, oder?
Ja, ja, Zentralbanken genauso. Also wird die Zentralbank vor der Wahl jetzt krass Zinsen schnell erhöhen oder krass Zinsen senken. Eigentlich versuchen die sich auch da eher so ein bisschen apolitisch zu verhalten. Aber das Spannende ist ja, eigentlich können sie ja gar nicht pleite gehen. Also eigentlich könnte man ja immer so böse sich's anhört, die Sozialausgaben für ein paar Tage aussetzen, um die Zinsen an die Chinesen und Japaner zu bezahlen. Und dann wäre es formal keine Pleite. Auch wenn das natürlich politisch eher nicht vorstellbar ist, dass man das macht.
Ja, das hätte wahrscheinlich dann aber trotzdem Auswirkungen auf den Aktienmarkt.
Ja, das mit Sicherheit.
Ja.
Aber das Spannende ist ja, es gibt ja, wenn man sich die potenzielle Einigung anschaut, die da angestrebt wird, es gibt ja einen Bereich, der auf jeden Fall mehr Geld ausgeben darf. Und da sind sich beide Parteien auch einig. Also da muss auf jeden Fall mehr Geld rein. Und das ist natürlich das soziale Sicherungsnetz, damit es den Leuten am unteren Ende der Einkommens... Nee, ist Militär. Also mehr Waffen. Mehr Waffen ist immer gut. Da sind beide sich einig.
Ja. Ich guckte gerade ungläubig in dein Gesicht. Ihr hattet euch ja in den letzten Folgen auch viel über die pleitegehenden oder strauchelnden US-Regionalbanken unterhalten. Und da hatte ich zwei Meinungen gelesen. Eine Meinung war, die US-Regionalbanken würden jetzt massiv davon profitieren, weil wenn Geldmarktfonds plötzlich irgendwie so, wir wissen nicht so richtig, ob das jetzt uns nicht ein bisschen zu heiß ist, in US-Geldmarktfonds zu investieren, ob man dann nicht sein Geld doch wieder in Bankeinlagen steckt und dadurch die Regionalbanken wieder ganz guten Zufluss an Einlagen bekommen. Das Gegenteil wird aber auch behauptet, nämlich dass nach Beendigung des Streits das Finanzministerium natürlich erstmal auch wieder Anleihen herausgibt, weil irgendwelche Löcher gestopft werden müssen, für die jetzt kein Geld ausgegeben wurde und dadurch sich der Wettbewerb um das Geld der Sparer nochmal deutlich verschärft und das eigentlich für die Regionalbanken nochmal ziemlich bedrohlich werden könnte.
Ich glaube ja eher an das zweite Szenario.
Ja.
Also das Problem ist ja von den Regionalbanken, dass die Leute ihr Geld abziehen, weil sie Angst haben, ob diese komische Regionalbank nächste Woche noch da ist, vor allem wenn es im Marktgeflüster-Podcast erwähnt wird. Und die Geldmarktfonds, die ja vor allem in kurzfristige Anleihen investieren oder in die Reverse Repo Facility von der Fed, einfach eine höhere Rendite zahlen, als das Geld am Girokonto bekommst und sicherer wirken. Und jetzt sagst du halt, wenn die USA am Default rutschen, vielleicht wirken die dann weniger sicher. Aber ich denke mal dann halt, erstens bringe ich dann mein Geld nicht zu den Regionalbanken, sondern im Zweifelsfall zu JP Morgan. Die zahlen halt gar keine Zinsen, aber dafür sind die halt sicher. Und wie du sagst, sobald die Schuldenobergrenze gelöst ist, wird die Frau Yellen ihr Girokonto wieder aufbauen. Die wollen ja eine Notgroschen immer haben. Ich glaube, 700 Milliarden hat man immer gerne auf der hohen Kante. Und das Geld zieht sie dann im Wesentlichen aus.
Wie viele Netto-Monatsgehälter sind das dann?
Weiß ich nicht, wie viel Frau Yellen verdient, aber ich glaube nicht so viel. Das bleibt dann da auf dem Girokonto auf jeden Fall liegen und wird sozusagen so vereinfacht aus dem Finanzsystem entzogen, weil der Privatsektor, also Banken, Pensionsfonds etc. müssen die Anleihen kaufen und Frau Yellen nimmt das Geld dann und legt es sich in den Keller und macht dann gar nichts mehr damit. Also man zieht es wirklich so, kann man sich so schön vorstellen, man zieht es aus dem System raus und dann ist es nicht mehr da. Das ist vielleicht eher uncool für risky Assets zumindest. Außer für Nvidia. Nvidia wird immer steigen. Das ist Moon.
Ja, jetzt sag doch mal was zu Nvidia. Du hast das jetzt schon sehr oft erwähnt und das steht hier irgendwo auch im Skript ein bisschen weiter unten beim Marktzeugs.
Ja, aber wie spricht man es eigentlich aus? Vielleicht kannst du mich da erstmal korrigieren.
Ich
sag immer Nvidia, aber ist, glaube ich, falsch.
Nvidia. Ich weiß es nicht. Können uns ja Leute Sprachnachrichten schicken.
Genau.
Ihrer Version, und dann können wir die alle einblenden nächstes Mal.
Nächstes Mal machen wir dann nur die Sprachnachrichten im Podcast. Ja, die, hast du die Aktie?
Nee, aber ich habe sie neidisch, ich habe den Kurs sehr neidisch verfolgt. Es ist halt immer die Aktien, die man nicht hat, die gehen immer richtig ab. Ich glaube, ich habe sie irgendwo auf meiner Watchlist oder so, aber habe mich aus irgendeinem Grund noch nicht dafür entschieden.
Das ist aber eine super Finfluencer-Aktie, gell?
Ja, ist das so?
Ja. Das ist, weil der klassische Finfluencer-Trick ist ja, du hast ja 20 Aktien, die du schirst, bewirbst.
Und damit kann man exakt den S&P 500 abbilden.
Oder bist du sogar besser als der S&P 500. Nee, ich meinte eher, du hast 20 Aktien und von den 20 wird es schon mal eine irgendwann mal so richtig hochprügeln in der Earnings Season. Und in dem Fall ist das halt jetzt Nvidia oder Nvidia oder wie auch immer. Und jetzt kannst du natürlich schön sagen, guck dir mein Depot, ich habe der Nvidia gehabt, ich habe da 30% gemacht, buch mein Coaching.
Ja, ja.
Also habe ich jetzt tatsächlich bei niemandem so gesehen, aber würde ich jetzt einfach mal unterstellen, das ist so die Art und Weise, die man benutzen könnte.
Mir kam letztens ein Gedanke, nämlich eine Analogie vom der Welt der Anleger zu einer ganz anderen Welt. Und zwar früher, bevor ich hier nach Berlin gezogen bin, hatte ich Bienenvölker und habe geimkert. Und die Imker sind schon ein relativ eigenwilliger Schlag Menschen. Die aber auch immer, wenn du in so einen Imkerverein gehst, dann wird immer geprahlt, ich habe dieses Jahr so und so viel geerntet, ich habe dies, ich habe jenes, und es gibt ungefähr 8 Milliarden unterschiedliche Arten zu imkern und jede ist natürlich falsch und die eigene ist natürlich immer die bessere, und egal wem du erzählst, wie du es machst, es wird immer komplett in die Tonne gekloppt und das ist kompletter Schwachsinn und so wirst du nie, und so ähnlich ist ja eigentlich auch die Welt der Anleger. Man prahlt immer mit seinen Gewinnen, wenn man mal was Gutes hat, aber wie die anderen es machen, ist eigentlich immer scheiße. Und genau. Es gibt kein richtig oder falsch. Ja,
nur wie man es selber macht, das ist das Richtige. Mhm,
genau.
Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, wie es dann auch, das ist ja teilweise so richtig emotional, gell? Also wenn jetzt jemand was über eine Aktie schlecht redet, dann, und jemand anders die gut findet, dann wird da richtig emotional gestritten drüber. Und ich meine, am Ende kann es keiner von beiden wissen, und ist doch egal, also lass doch die Leute kaufen, was sie wollen, und jeder darf selber entscheiden, mit welcher Aktie er sein Geld verliert.
Und genauso ist die Imkerwelt auch, dieses Getummel da bei den Bienen. Es gibt sogar Geschichten, wie Imker sich gegenseitig ihre Bienenstöcke anzünden, weil sie nicht einverstanden sind damit, wie der andere es macht.
Ich weiß gar nicht, was man das also speziell anders machen kann an Bienen.
Du kannst andere Sorten oder so haben von Bienen, und dann mischen die sich miteinander und so weiter.
Aber da habe ich jetzt direkt eine Frage an dich. Ich habe die beste Aktie für dich, Thomas. Markus. Schau, es ist schwierig. Ich habe die beste Aktie.
Ja, das liegt daran, immer dann, wenn wir aufnehmen, sehen wir uns gegenseitig so verpixelt. Ne? Du weißt gar nicht mehr, wer da steht. Vielleicht ist es jetzt auch Thomas. Vielleicht haben wir kurz gewechselt.
B-Vectoring Technologies. Kennst du die?
Nee.
Das ist eine Aktie, eine Firma. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ich stelle mir das so vor, du hast einfach Bienen und denen pflanzt du irgendwas ein, spritzt irgendwas, dann gehen die zu deinen Pflanzen hin und dann schützen die damit, verbreiten die das quasi so über die Pflanzen. Also du musst nicht irgendwie dein das gute Glyphosat übers Feld sprühen, sondern das macht jetzt die Biene für dich.
Aha. Nee, habe ich noch nie was von gehört. Das weiß ich jetzt auch gar nicht, wie das funktioniert. Also wahrscheinlich tauscht die Biene irgendwie, wenn sie den Nektar aus der Blüte nimmt, das irgendwie mit der Blume aus und injiziert dann dieses Zeug irgendwie in die Blüte. Aber es schließt sich mir jetzt nicht, wie das biologisch funktionieren soll. Also keine Ahnung.
Mir auch nicht, aber die Aktie ist natürlich in Corona massiv gestiegen. Und seit dem Peak, hat sie im Januar 2020 erreicht. Also seit diesem Peak ist sie ungefähr 95% down.
Und ist das so eine von diesen typischen Meme-Stocks, die immer so ganz viele Peaks zwischendurch mal nach oben haben?
Nee, die geht eigentlich nur runter die ganze Zeit.
Okay, okay.
Sieht eher aus wie Oatly.
Okay, ich hätte gedacht, so ständig irgendwelche Short-Squeezes oder so zwischendurch.
Ich dachte mir, vielleicht kennst du die Aktie ja.
Nee, kenne ich nicht, habe ich noch nicht von gehört.
Also bewegt sich wirklich aufs letzte Jahr, wenn ich die Charts gegeneinander lege, sieht genauso aus wie Oatly. Als wäre das
hochkorreliert. Das heißt, die wäre jetzt günstig zu haben und es wäre ein guter Zeitpunkt einzusteigen.
Liebe BaFin, falls ihr zuhören würdet, ich möchte mich hier massivst davon abstoßen, was dieser Mensch da gerade gesagt hat. Wir empfehlen ja natürlich keine Aktien. So, Entschuldigung, ich musste gerade kurz mein Asthma-Spray nehmen, weil ich mich so aufgeregt habe, würde ich.
Ja, das war gerade völlig erschrocken. Du drehst dich plötzlich weg, fängst
Aber darf ich kurz zu Nvidia was sagen jetzt?
Ja.
Ich habe mich schon wieder irgendwo verloren. Also die Zahlen waren extremst gut, also wirklich extremst gut. So ein Beispiel einfach, fürs zweite Quartal hat der Markt davon ausgegangen, dass die ungefähr einen Umsatz von $7 billion, jetzt muss ich überlegen, was Billion in Deutsch, Milliarden, von 7 Milliarden erwarten. Sie sagen, sie erwarten eher 11. Also so richtig, richtig krass den Outlook erhöht, also was der Markt geglaubt hat. Das ist das Ding direkt mal 30% hoch. Das sind so 200 bis 220 Milliarden an Marktkapitalisierung, was es gewonnen hat. Also ein Ungarn oder zwei Airbus. Um das mal zu vergleichen.
Ja, dann kommen wir doch zu einer Aktie, die nicht so gut gelaufen ist in der Vergangenheit, nämlich ein Meme-Stock, den ihr auch schon mal im Marktgeflüster-Podcast erwähnt habt, nämlich Bed Bath & Beyond. Ich muss gestehen, ich habe nie so richtig gewusst, was die eigentlich machen. Ich wusste, Bed Bath & Beyond existiert, wollte mich dann mal erkundigen, was machen die eigentlich? Habe ich gelesen, diesen Pleite, da muss ich mich auch gar nicht mehr erkundigen. Nee, ich glaube, die machen irgendwie so Sanitäreinrichtungen, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Frag mich nicht. Also ich weiß, dass es ein Meme-Stock ist und dass die irgendwie so lokale Stores haben. Mehr weiß ich zu der Aktie eigentlich nicht. Deswegen hoffe ich, du erzählst mir
jetzt
gleich was.
Jetzt die Frage an dich. Angenommen, du hast eine Firma, du bist CEO von einem Meme-Stock. Mhm. Und du glaubst, dass du demnächst pleite gehen könntest und du möchtest gerne deine Gläubiger noch maximal befriedigen. Das heißt, du möchtest möglichst viel Geld für deine Gläubiger rausholen. Und wie würdest du das kreativ angehen?
Ich würde erstmal im Investoren-Call, am besten bei den Quartalsergebnissen, keine Hose anziehen. Und dann würde mir meine Webcam umkippen, dass alle sehen, dass ich auch nur eine Badehose anhabe. Das wäre mein allererster Schritt.
Und dann würdest du sagen, es ist alles in Ordnung, gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen.
Genau.
Nein, was die gemacht haben, ist, sie haben eine Kapitalerhöhung gemacht. Das heißt, sie haben neue Aktien auf den Markt geworfen, weil sie sich gedacht haben, es gibt eine riesen Community, die unheimlich gerne diese Aktien handelt. Und haben natürlich in dem Wissen, dass es eine große Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie pleite gehen und die Aktie wertlos wird, das auch ganz offen und ehrlich in den Verkaufsprospekt geschrieben. The company expects that it will be likely for bankruptcy protection and that its assets will likely be liquidated. Und aber das liest ja in den Reddit-Boards keiner. Insofern wurde das dankend angenommen, diese Kapitalerhöhung. Die Leute haben sich auf diese Aktien gestürzt und dadurch konnten die nochmal ganz gut Geld einsammeln. Dann haben sie vor ungefähr einem Monat Insolvenz angemeldet. Ich weiß nicht genau, wie das in den USA funktioniert, ob das vergleichbar ist wie in Deutschland.
Es hängt davon ab, glaube ich, welche du machst, welche Art von Insolvenz. Aber erzähl weiter.
Okay, ja. Eigenen Aussagen zufolge, also das Ziel war, $718 Millionen einzusammeln, um 1,8 Milliarden an Schulden zu bedienen. Und ihren Aussagen zufolge haben sie mehrere hundert Millionen Dollar eingesammelt, was natürlich schon zu einer echt guten Insolvenzquote führt.
Das heißt, du bist long die Anleihe gegangen, weil du ja so Anleihen-Fan bist.
Ich habe das jetzt erst gelesen. Ich habe mir den Kurs mal angeguckt, der dümpelt irgendwie so bei, ich glaube, 20 Cent oder so waren das letztens noch.
30.
Und ist echt auch richtig gut hochgegangen in den letzten, weiß nicht mal, ob es Wochen oder Monate war, welches
Mehr als 200% seit Anfang März. Anfang Mai 200%.
Und die Hoffnung, deswegen ist die Aktie, glaube ich, noch halbwegs attraktiv für manche, ist, dass das Unternehmen eben gerettet wird und dann eben noch fortgesetzt werden kann.
Dass noch was für die Aktionäre übrig bleibt. Das ist aber echt auch noch ein schönes Beispiel, weil mich ganz oft Leute fragen, hier, die Firma ist doch pleite, aber sie handelt immer noch. Kann ich die jetzt nicht shorten?
Mhm. Wirecard, das ist ja...
Ja.
Gibt es, glaube ich, immer noch bei Trade Republic die Aktie, ne?
Könnte es sein, weiß ich gar nicht. Aber so eine Regionalbörse, glaube ich, kann es immer noch sein, dass sowas handelt. Wobei, hier bin ich mir nicht sicher. Aber bei Bed Bath & Beyond sieht man im Chart echt wunderschön, warum ihr so eine Firma, die eigentlich pleite ist, niemals shorten solltet. Weil die halt am 1. Mai bei 10 Cent stand, in Dollar Cent. Und jetzt steht sie bei 30 Cent. Also die ist immer noch pleite, in Anführungszeichen. Woher ist die gekommen? Die hat halt mal vor 8 Jahren hat die bei 80 gehandelt. Jetzt handelt es über 30 Cent. Also eigentlich am Arsch. Aber das Problem ist halt bei so Werten, die so eigentlich pleite sind, die bei fast null handeln, die steigen halt auch einfach mal random um 200%. Und das zerstört halt deinen Short komplett, wenn
du
200% hochgeht.
So ein Vogelschwarm, der immer völlig zufällig in unterschiedliche Richtungen fliegt, weil einer bewegt sich in eine Richtung, dann geht der ganze Schwarm dahin, lässt sich mitziehen und dann bewegt sich so der Kurs. Ne?
Ja, genau so ist es. Und das tötet halt immer deine Shorts und deswegen wird so ein respektabler Shortseller eigentlich niemals so eine Firma short gehen, die schon komplett am Boden liegt, weil das
Risikoprofil.
Long kann man die natürlich gehen, vor allem, wenn man dann auch noch versucht, das Ganze auf Reddit zu pushen, wie, glaube ich, Senvest angeblich mit GameStop gemacht hat. Jetzt habe ich noch eine ganz Top-News für dich, Markus, weil nämlich parallel hier, wir nehmen ja jetzt am Freitag auf, parallel hier sind die aktuellen Inflationszahlen aus USA gekommen. Und jetzt halt dich fest, sowohl die Headline-Inflation als auch die Kerninflation sind heißer reingekommen als erwartet. Nämlich erwartet wurde bei beiden 0,3 auf Monatsvergleich und wir haben 0,4 gesehen. Dramatisch. Der Markt ist direkt 10 Punkte gefallen und danach 10 Punkte direkt wieder gestiegen.
Ja, schön.
Das Drama ist vollständig.
So schnell kann ich gar nicht handeln.
Ja, da musst du erstmal ein paar Coachings besuchen, dass du lernst, wie das Intraday funktioniert.
Ja, dann hätte ich aber auch keine Zeit, die Inflationszahlen zu verfolgen.
Genau.
Ja. Also 0,3 erwartet im Vergleich zum Vormonat und 0,4 jetzt gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Okay.
Genau, die annualisierten Zahlen habe ich jetzt leider hier gerade auf meinem News-Ticker nicht. Ja. Normalerweise postet die auch jemand, die sehe ich jetzt aber hier gerade nicht. Aber im Monatsvergleich ist auf jeden Fall heißer reingekommen als erwartet. Und das Interessante ist, das deckt sich so ein bisschen mit dem, was man in UK diese Woche gesehen hat. Ich meine, UK interessiert sich ja keine Sau mehr seit dem Brexit für. Der ist ja im Wesentlichen durch und jetzt ist es langweilig geworden. Aber
die produzieren ja auch keine spannenden Schlagzeilen mehr.
Nö, im Moment so gar nicht, oder? Also.
Nö.
Kommt vielleicht wieder. Vielleicht gibt's ja irgendwann mal Brexit 2.0, wer weiß. Aber dort wurde die Headline-Inflation erwartet, dass die von 10,1 auf 8,2 steigt, fällt. Sie ist aber nur auf 8,7 gefallen und viel schlimmer, die Kerninflation ist von 6,2 auf 6,8 hoch. Also gerade dieser Ansprung in der Kerninflation mag vielleicht so ein bisschen ein potenzielles, also Michael Hartnett von der Bank of America hat es formuliert, so der größte Pain Trade, der absolut größte Pain Trade, auf den niemand vorbereitet ist, wenn jetzt Inflation wieder anfängt zu steigen und die Zinserhöhungen doch weitergehen. Das wär laut ihm so der Worst Case, weil daran glaubt eigentlich keiner. Und zumindest diese zwei Beispiele zeigen, so ganz ausgeschlossen ist es vielleicht nicht.
Jetzt hast du denn auch noch Hot News zu den Lasagnepreisen? Weil das ist ja eigentlich die viel wichtigere Kennzahl als die Kerninflation oder Headline-Inflation.
Genau, der Neil Kashkari, Ex-Goldman, wie es auch sein sollte bei Leuten, die absurde Sachen sagen, und der Chef von der Minneapolis Fed, der hat sich ja vor einem Dreivierteljahr, glaube ich, habe meinen Podcast auch drüber gesprochen, beschwert, Inflation ist immer noch zu hoch und er will mehr Zinserhöhungen sehen, die dann für mehr Arbeitslose sorgen, weil seine Lasagne, die er bei sich im Supermarkt kauft, er hat auch genau gesagt, welches Modell und bei welchem Supermarkt, die sei von $16 auf $21 gestiegen und das zeigt ihm, Inflation ist immer noch zu hoch. Also im Wesentlichen sagt Herr Kashkari, er will mehr Arbeitslose, weil seine scheiß Lasagne jetzt teurer ist. Und die gute Nachricht ist, diese Woche hat Herr Kashkari gesagt, er ist dafür, eine Zinspause einzusetzen. Also keine weiteren Zinserhöhungen. Ich habe das zum Aufruf genutzt, bei mir in der Community zu fragen, wer wohnt denn in Minneapolis und kann nachgucken, wie die scheiß Lasagne kostet. Und es hat sich tatsächlich jemand gemeldet, und siehe da, die Lasagne kostet weiter $21. Die Lasagneninflation ist null.
Ja, das ist doch der beste Indikator, nachdem man dann auf eine Zinspause traden könnte. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mir die Zutaten von einer Tiefkühllasagne rausgesucht, weil ich dachte, eigentlich ist es ja gar nicht so doof, es an der Lasagne festzumachen, weil die Lasagne ja letztlich ein breiter Warenkorb an Zutaten ist.
Ja.
Und ich habe nicht gezählt, aber die Zutatenliste von der Tiefkühllasagne bei Rewe beinhaltet Tomaten, Vollmilch, Hartweizengrieß, Rindfleisch, Wasser, Sahne, Schweinefleisch, Weizenmehl, Stärke, Eier, Salz, Karotten, Zwiebeln, Hartkäse, Zucker, Rapsöl, Sonnenblumenöl, Champignons, Porree, Weizenstärke, Oregano und Knoblauch und dann steckt da ja auch noch Energie drin, dann steckt da ja auch noch Dienstleistung drin, dann stecken da Transportkosten drin und so weiter.
Genau, das du musst das Zeug ja anpflanzen, oder? Und ernten, das ist ja auch alles aufwendig.
Ja, ja. Das heißt, es ist eigentlich eine ziemlich gute Abstraktion vom Inflationswarenkorb. Dann hatte ich mal gesucht, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr vor mir, wie der Teil von Tiefkühlprodukten im Inflationswarenkorb der USA sich entwickelt hat. Und da war die letzte Zahl 8, irgendwas Prozent, also schon noch deutlich höher als die Gesamtinflation. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch der Wert, der so die kleinen Leute am meisten trifft.
Ist absolut so. Also ich meine, vielleicht isst nicht jeder eine Lasagne für 21 Dollar, aber ich meine, ganz grundsätzlich, was sind halt die Dinge, denen du wenig ausweichen kannst? Das sind halt irgendwo Energiekosten und natürlich auch Nahrungsmittelkosten, weil man kannst natürlich billigere Nahrung kaufen, aber wenn die auch teurer wird, dann...
Ja, aber wenn denn die Tiefkühllasagne schon teurer wird, wie willst du denn dann noch billiger essen?
Ja. Das ist, gäbe natürlich die Möglichkeit, das selber zu kochen, dann ist es günstiger, aber wer hat schon die Zeit für sowas? Ja, zumindest nicht der arme Chef der Fat Minneapolis.
Ja, und ich muss gestehen, dass die Tiefkühllasagne tatsächlich billiger ist, als wenn man sie selbst kocht und sich irgendwo das gute Hackfleisch kauft und so weiter, ja. Also ich finde Einkaufen meistens teurer, als wenn man Processed Food kauft.
Also ich ernähre mich ja mittlerweile hauptsächlich von Froster. Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel das Ganze in echt kosten würde.
Ja, kannst mal ausprobieren. Dann kauf einfach mal die Zutaten aus dieser Tüte im Supermarkt und dann guckst du, ob du da auf die, wie viel kostet so eine Froster-Tüte, 6 Euro oder so?
Nee, 4,50 Euro, glaube ich.
4,50 Euro, okay. Wenn dann nicht die Inflation größer machen, als sie ist.
Du, sonst wird die Frau Lagarde direkt weiter Zinsen erhöhen. Ja, und weitere Zinsenerhöhungen wären schlecht, auch wenn wir sie wahrscheinlich sehen, weil es ist was passiert, oder? Gestern Morgen ist das ganze Land erschüttert worden. Der Wirtschaftsminister ist aufgesprungen. Wir sind in Deutschland
auch?
Jetzt. Was? Ich spür's kribbeln. Wir sind in Deutschland jetzt tatsächlich offiziell. Zumindest nicht nach der US-amerikanischen Definition, die wird jetzt nicht dazu sagen, aber in Deutschland sind wir jetzt offiziell in einer Rezession, weil wir zwei negative Quartale gesehen haben, oder? An Wachstum, plötzlich.
Ja, das heißt, DAX kann jetzt nur noch hochgehen.
Genau,
du sagst ja immer,
bullish.
Ja, du sagst ja immer, der Tiefpunkt ist erreicht, wenn die, oder sagtest du das mal, oder hattest du
es
zitiert, ich weiß nicht mehr, ist der Tiefpunkt am Aktienmarkt ist erreicht, wenn die Rezession offiziell bestätigt
begonnen
wurde.
Begonnen hat. Wobei der DAX ist ja auf dem All-Time High, also weiß ich nicht. Wenn das der Tiefpunkt ist, dann kann es ja nur noch nach oben gehen, wie du sagst.
Der Performance-Index, ja.
Genau, wobei man vielleicht, wir wollten ja noch was zu sagen, also erstmal vielleicht, falls euch das wundert, eigentlich hieß es doch, wir sind an der Rezession vorbeigeschrammt. Der Punkt ist, es hat eigentlich keiner so eine Ahnung, was das Bruttoinlandsprodukt ist. Also jetzt weiß keiner, was ist das Bruttoinlandsprodukt jetzt genau, und es weiß auch keiner, was war das Bruttoinlandsprodukt im letzten Quartal, sondern es gibt da quasi so schrittweise Schätzungen. Es gibt eine erste Schätzung und die wird dann aktualisiert und dann in Gedanken wird es damit immer genauer. Und initial, glaube ich, haben wir gesagt, wir lagen eher bei Null und jetzt kam raus, nee, es ist irgendwie doch minus 0,3 und damit haben wir eben jetzt zwei Quartale hintereinander mit negativem Wachstum, zumindest basierend auf den aktuellen Zahlen.
Woran liegt das, dass man die so schwer ermitteln kann, das BIP?
Ich weiß nicht, weißt du spontan, wie viel Güter und Dienstleistungen in einem Quartal in Deutschland verkauft werden?
Nee, aber ich hätte jetzt gedacht, dass, keine Ahnung, vielleicht ein Finanzamt sowas weiß. Nö, keine Ahnung, aber ja, dann kommunizieren die ja wieder nicht miteinander und da muss man es wieder anders erheben wahrscheinlich.
Ja, beziehungsweise die Datenbasis ist halt so unfassbar riesig, die du brauchst. Und dann ist es ja auch so, dass das Bruttoinlandsprodukt, wenn man davon spricht, von diesen quartalsweise Entwicklungen, das ist ja zum Beispiel auch immer schon inflationsbereinigt. Das heißt, das musst du dann auch noch zusätzlich machen. Eigentlich ist es Realwachstum, was man sich anguckt, auch wenn das in den Zeitungsartikeln nie explizit dabei steht.
Ja, inflationsbereinigt, saisonbereinigt und kalenderbereinigt, hatte ich mal gelesen, sind die Zahlen. Also drei Bereinigungen laufen darüber.
Das heißt, da können Statistiker ganz viel Magie anwenden. Und die Situation dann, das gab es, glaube ich, in den USA einmal, da waren die Jobdaten so extrem gut und eigentlich waren sie sogar negativ, aber nach den ganzen Quartalsadjustments waren es dann doch irgendwie ein paar hunderttausend Jobs, die angeblich geschaffen worden sind. Ja, es ist glaube ich, immer schwierig, wenn man komplexe Systeme mit einfachen Zahlen vergleichen möchte.
Ja.
Und was machen wir jetzt? Jetzt ist die große Frage. Jetzt haben wir ja die Rezession, also alles ist scheiße. Ja. Da hast dich du ja vorbereitet, oder? Du hast ja lange Zeit gesagt, du glaubst nicht an steigenden Markt und die gesamte DAX-Rally verpasst, indem du komplett in Anleihen investiert bist, oder?
Ja, komplett in Anleihen ist übertrieben. Ich hatte irgendwann mal aus irgendeinem Grund mir 20% Anleihen in mein Portfolio geholt, weil ich gelesen habe, dass das sich ganz gut mischt wegen einer recht geringen Korrelation und habe dann festgestellt mit der Zeit, dass die doch ganz gut miteinander korrelieren und habe dann immer weniger Gefallen gehabt an diesen Anleihen, aber hatte jetzt auch nicht so viel Lust, die einfach so random zu verkaufen, weil dann ist immer die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt und so weiter. Hatte mir mal so eine Regel gesetzt, wann ich die verkaufe, habe aber auch gemerkt, dass dieser Fall wahrscheinlich nie eintreten wird. Und dann stand bei mir mal wieder ein kleines Rebalancing an und dann habe ich gedacht, dann könnte ich doch zum Rebalancen einfach diese Anleihen verkaufen und dann das nutzen, um meine Prozente wieder so zu richten, wie sie sein sollen. Mhm. Und damit habe ich keine Anleihen mehr.
Du hast keine Anleihen mehr?
Ich habe keine Anleihen mehr. Ich habe die Anfang Mai verkauft, habe natürlich sehr genau beobachtet, wie stark ich den Markt mit meinem Verkauf bewegt habe. aber sie sind seitdem auch ungefähr seitwärts gelaufen. Also der Effekt ist noch nicht eingetreten, dass sie seitdem irgendwie hochgeschossen sind oder so.
Normalerweise steht es ja im Grundgesetz, glaube ich, dass wenn du verkaufst,
dann musst du noch steigen. Hatte ich eigentlich das eben nochmal gecheckt, damit ich die Story erzählen kann, aber ich kann sie nicht erzählen. Das war völlig unspektakulär. Nichts verpasst.
Und dann hast du die Anleihen einfach prozentual in deine Single Stonks oder in deine ETFs reingeschoben?
Nee, in die ETFs. Also die Single Stonks, das ist ja so ein Ding für sich. Die gehören ja sozusagen nicht zu dem seriösen Teil meines Portfolios. Das ist ja eher der Spielteil. Und jetzt bin ich bereit für die Rallye nach oben. Und warte.
Die war doch jetzt schon.
Ja,
die ist doch jetzt wahrscheinlich vorbei.
Das ist schon wieder vorbei, ja. Ja, ja. So, und dann habe ich, das hatte Thomas letzte Folge angeteasert. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hattest, dass er das angeteasert hatte. Dann habe ich in meinem anderen Teil, in dem Spaßteil meines Portfolios, wo ich meine Single Stonks habe, auch noch eine Position reingeholt. Und zwar habe ich jetzt endlich mal, nachdem sie monatelang in meiner YouTube-Watchlist war, den Film Betting to Zero geguckt. Und daraufhin habe ich mich relativ viel mit dem Fonds von Bill Ackman beschäftigt.
Ach so, Gott, daraufhin, ich dachte, du hast Carl Icahn gekauft.
Daraufhin, nein, ich habe Herbalife gekauft. Ein Scherz. daraufhin habe ich gemerkt, dass ihr mal eine ganze Folge über diesen Fonds geredet habt. Stimmt. Aber ich hatte das irgendwie nicht mehr miteinander verknüpft. Ich hatte ein bisschen recherchiert und habe gedacht, ja, du hattest den mal erwähnt. Und dann habe ich die Erwähnung finden wollen. Und dann habe ich gemerkt, dass ihr den Fonds eine ganze Folge lang analysiert habt.
Ja.
Und jedenfalls habe ich den Fonds jetzt in meinem Sparplan drin. Und er wurde schon einmal ausgeführt. Und seitdem ist er natürlich schön nach unten gegangen.
So muss es sein.
Aber man versucht ja dann immer so kognitive Dissonanzen und negative Schlagzeilen und so aus dem Weg zu gehen und sucht nur nach Bestätigung und war aber bisher mit dem, was ich gelesen habe, recht zufrieden und haben mich auch gefreut, dass die Alphabet mit ins Portfolio genommen haben, weil ich ja ein gigantischer Google-Fan bin und immer auch mal überlegt hatte, ob ich nicht mal in Alphabet investieren will das hat sich jetzt ja dann erübrigt.
Jetzt hast du zumindest ein Exposure dahingehend,
genau.
Je nachdem, wie lang der Herr Ackman das Ganze im Depot lässt.
Ja, was mir nicht so gut gefällt daran, ist, dass der Discount immer größer wird.
Aber ist doch super, dann kaufst du noch billiger ein.
Ja, aber die Frage ist halt dann, warum wird der größer?
Ja, das
Und kann der kleiner werden?
Ist der Plan vom Herrn Ekman ist ja, auch wenn das nie so offiziell sagt, dass es irgendwie schafft, dass das Ding von US-Anlegern gekauft werden kann, in der Hoffnung, dann mehr Inflows in dieses Ding zu sehen. Aber theoretisch kann so ein Discount ganz lange bleiben. Also es gibt so einen anderen Closed-End-Fund, der heißt Tetragon Financial. Ich müsste jetzt nachschauen, ich glaube, der handelt so mit 60% Discount. Also richtig krass. Wobei der hauptsächlich Private Assets drin hat, wo du eigentlich nicht weißt, ob die Bewertungen wie bei den Immobilien stimmen oder nicht. Ja. Herr Ekman hat ja wirklich nahezu ausschließlich liquide Assets drin. Also du weißt eigentlich den fairen Wert. Da gibt es ja auch nicht viele, wo er da rumcheaten kann. Sondern wenn da halt Hilton drin ist, weiß er, wo Hilton ungefähr handelt. Also weiß, wie viel das Ganze wert ist. Theoretisch kannst du ja drauf setzen, wenn du das Long-Term siehst, das habe ich mir echt auch schon überlegt, sieht es auf so 30 Jahre. Vielleicht ist der Herr Ekman dann irgendwann in Rente oder tot. Auch wenn man das natürlich jetzt nicht hoffen möchte, aber also wenn der Fonds mal zugemacht wird, dann kriegst du deine NAV. Also wenn die den zumachen würden, dann wird sich der Discount sofort schließen, weil dann, gut, dann muss er halt gucken, dass er seine Aktien losbringt, ohne den Markt großartig zu bewegen, aber das kriegt er irgendwie schon hin und dann gibt er das Cash an die Investoren zurück und dann kriegst du halt wirklich den NAV im Prinzip. Dann kriegt er halt keine Fees mehr, deswegen wird er das nicht tun, aber wenn er irgendwann keine Lust mehr hat und vielleicht das ganze Ding von niemandem fortgeführt wird, dann,
Einer negativen Schlagzeile konnte ich dann doch auch nicht ausweichen, beziehungsweise es war gar keine seriöse Schlagzeile, sondern es war ein Kommentar in der Kommentarspalte bei Seeking Alpha.
Jetzt bin ich gespannt.
Und also zum einen ist es ganz interessant, wie emotional über Bill Ekman diskutiert wird. Es gibt ja schon auch recht viele, die den hassen.
Ja.
Und und da behauptete eine Person, ich konnte es nicht verifizieren, deswegen also großer Disclaimer, eine Person
Karl
behauptete,
Karl E.
genau. genau. Eine Person behauptete, Bill Ekman hätte eine Option, eine Put-Option auf seine Aktie mit einem Strike-Price, der, ich weiß nicht mehr, welcher Prozentsatz es war, aber es war der aktuelle Wert plus ein Prozentsatz ergibt dann den NAV. Hätte die Möglichkeit, die Aktie jederzeit zum NAV zu verkaufen, was natürlich sein Interesse und das Interesse der Aktionäre ein wenig auseinandergehen lässt. Aber ich konnte es nicht verifizieren und bin mir auch nicht sicher, ob es einfach nur eine böse Behauptung ist.
Da habe ich zumindest jetzt noch nichts von gehört. Ich habe gerade versucht, ob ich dazu spontan was finde. Das finde ich aber interessant. Vielleicht gucke ich mir den Kommentar, wenn du mir zeigen kannst, wo der war, wenn du es noch weißt, schaue ich mir den gerne bis zum nächsten Mal an.
Ich suche ihn dir mal raus, ja.
Das hört sich natürlich irgendwie spannend an, weil der Haupttrade von Ekman ist ja, dass er sagt, wir haben hier eine hohe Insider-Ownership. Ihm gehört ein großer Teil des Funds.
25% oder so, ne?
Genau, den Mitarbeitern gehört ein großer Teil und dementsprechend haben sie auch ein Interesse dazu, dass sich der Discount zum NAV schließt.
Genau, das ist für mich eigentlich auch ein Argument, das sehr für diesen Fonds spricht und zumindest dafür spricht, dass sie alles tun, um eben diesen Discount kleiner werden zu lassen.
Ja, und vielleicht, was auch noch wichtig ist zu sagen, also an was wird Herr Ekman Geld verdienen? Herr Ekman verdient Geld, wenn die Assets under Management größer werden oder wenn er eine gute Performance hinlegt.
Aber jetzt die Assets under Management können ja nicht größer werden, oder?
Ja, außer der Fonds macht eine Kapitalerhöhung. Also was er schon machen kann, zum Beispiel Brevin Howard hat das jetzt gemacht im BH Makro Closed End Fund. Die können eine Kapitalerhöhung machen und dann kriegen sie durch die Kapitalerhöhung neues Geld rein. Das Problem ist bloß, so eine Kapitalerhöhung kannst du eigentlich nicht machen, wenn du mit 35% Discount zum NAV handelst. Weil es ja ganz vereinfacht bedeutet, dass du jetzt zu deutlich günstigeren Konditionen Leute reinlässt in diesen Fonds. Und das ist schlecht für alle anderen Anleger.
Ja, das so heißt, es gibt eigentlich eine doppelte Incentivierung für ihn, diesen Discount zu schließen. Okay.
Genau, weil wenn er ab NAV wäre, dann könnte er faire Kapitalerhöhungen durchführen, mehr Geld einnehmen. Ob er das jetzt wirklich will oder nicht, ist nochmal eine andere Geschichte, weil wenn du halt mehr Assets hast, dann zerstörst du auch damit irgendwie deine Performance, weil du halt weniger gute oder musst halt weniger gute Aktien mit reinnehmen. Aber theoretisch wäre das auch eine Incentivierung. Ich glaube es ihm schon, dass er versucht, das zu schließen. Wenn er nicht gerade auf Twitter Call Icon basht, also falls ihr mal nichts zu tun habt, guckt mal auf Twitter, er ergötzt sich da schon gerade dran, dass Hindenburg Call Icon jetzt zerstören will.
Ja, wie läuft es denn eigentlich für Call Icon? Hat man schon wieder gar nichts mehr gehört, ne? Schlecht, okay.
Ja, richtig, richtig schlecht. Also der, warte mal, Wobei er jetzt, deswegen könnte es nächste Woche interessant werden, er plant eine Counterattacke. Mhm. Also jetzt pass auf, der Stonk ist richtig nochmal runtergekommen jetzt die letzte Woche. Der Stonk handelt jetzt bei 24, vor der Short-Attacke stand er bei 50. Ah, ja. Also, wow. 50%. Kann sich hier, nee, sorry, der handelt bei 20. Bei 20 sogar. Ah, ja. Vorher bei 50. Also jetzt so, keine Ahnung, 60% down. Kannst du schlecht Kopf rechnen. Und Herr Eiken plant aber jetzt Insidern zufolge eine Counter-Attack. Jetzt weiß keiner, was die Counter-Attack ist, weil Hindenburg, wie kannst du Hindenburg wehtun? Die sind ja nicht börsengehandelt. Es ist schwer, denen weh zu tun. Außer er stellt halt Leute ein, die umbringen. Was ich mir sogar zutrauen würde.
Oder liegt irgendwelche Sachen, irgendwelche E-Mails oder internen Dinge, woran sie gerade arbeiten und zerstört damit natürlich die ganze Research-Arbeit, weil die davon lebt, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt konzentriert rauskommt.
Oder er macht es halt, was er mit Eggman gemacht hat. Er findet was, wo Hindenburg ziemlich stark short ist und pusht es hoch. Ja. Also macht erzeugt halt
Adani.
Adani, ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Vielleicht tut er sich mit Adani zusammen. Genau. Aber ich meine jetzt ohne Spaß, also das ist schon für so einen Shortseller auch persönlich ein Problem. Ich meine, du magst zwar Geld haben, aber normalerweise haben die Leute, die du attackierst, haben deutlich mehr Geld. Und jetzt machst du dir so einen indischen Milliardär als Gegner. Also bei dem Icon hätte ich jetzt weniger Angst, dass der mir persönlich wehtut, also wirklich körperliche Schmerzen macht. Aber bei so einem Adani, der halt auch in einem anderen Rechtsraum lebt, wo er sich vielleicht auch weniger fürchten muss, dass er in den USA irgendwie angeklagt wird, wer weiß. Aber
ja, das war ja selbst bei Wirecard der Fall. Also zumindest kommt das immer so als dramatisches Element in den entsprechenden Filmen vor, dass dann da Leute eben bedroht wurden von irgendwelchen dubiosen Leuten aus diesem Dunstkreis.
Crispin Odie, glaube ich, haben sie einen ex-libyschen Geheimdienstmitarbeiter auf die Fersen gesetzt.
Ja.
Also da darf gespannt sein, was die Counterattacke ist. Die Counterattacke.
Eine Frage, zwei Antworten.
So, was hast du noch zu erzählen, Markus? Wenn nicht, würde ich fast vorschlagen, wir machen mal eine Frage aus der Community, oder? Thomas ist und gut. Ich haben so viel Zeug angesammelt und ich habe echt schon so mega schlechtes
Gewissen. Machen wir mal ein bisschen Q&A, noch 10 Minuten oder so. Ja.
Ja, ich lese dir die Frage vor und du antwortest.
Okay, ich bin gespannt, ob ich antworten kann.
Also, jemand hat eine Frage und sagt, sie ist vielleicht auch interessant für den Markeflüster-Podcast. Wenn man breit gestreut in Aktien investiert, kann man langfristig mit etwa 5-8% rechnen. Bei Immobilien müsste die Rendite dann...
7.
7? Du sagst 7?
Steht doch im Grundgesetz, sagst du immer.
Steht im Grundgesetz. Bei Immobilien müsste die Rendite im ähnlichen Bereich liegen. So, wenn Aktien und Immobilien jährlich um 5-8% teurer werden, die Löhne aber mit der Inflationsrate vielleicht etwas mehr oder vielleicht auch etwas weniger steigen, ich habe das etwas weniger ergänzt, dann kann man sich ja zwangsläufig immer weniger Immobilien und Aktien leisten. Ist es denn wirklich so? Weil wenn ja, würde der Traum vom Eigenheim immer weiter außer Reichweite gelangen für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer. Jetzt geht's noch ein bisschen weiter, aber im Wesentlichen führt die Person jetzt das Problem aus. Wie siehst du das?
Ja, ich habe letztens auch mal so eine ähnliche, ich glaube bei Funk hatten die sogar, also eigentlich jetzt keinen Finanzcontent, eine Grafik gepostet, wo sie einfach die Lohnentwicklung, die Immobilienpreisentwicklung übereinander gelegt haben und du siehst, wie die sich einfach immer weiter auseinander bewegen. Man hat ja auch immer das Gefühl, dass es früher einfacher war, sich eine Immobilie zu leisten. Ne? Also früher war es irgendwie zumindest häufiger der Fall, dass man, also es gehörte einfach dazu, dass man sich eine Immobilie kauft, während heute man eher dazu tendiert, es sich nicht leisten zu können. Das glaube ich, führt dazu, dass man sich schlechter eine Immobilie leisten kann. Man muss natürlich noch die Finanzierungskosten mit berücksichtigen, die dann gleichzeitig ja in der Vergangenheit zumindest gesunken sind. Das kann ich jetzt nicht im Kopf. Aber wahrscheinlich ist die Analyse richtig, dass man sich schwerer eine Immobilie leisten kann.
Ich finde, es wird halt ein Fehler vielleicht gemacht, wenn man immer so einen Vergleich anstellt. Weil ich meine, klar, die Preise steigen schneller als eure Löhne, aber ihr könnt ja zum Beispiel immer noch reich erben oder reich heiraten.
Ja, das ist
in deiner eigenen Hand. Ist
das, Ja, das muss, kann man, das hat man komplett selbst in der Hand und das muss man einfach machen, ja.
Nee, aber ich stimme dir da absolut zu. Also das ist, glaube ich, auch irgendwann mal vielleicht ein Problem, wobei man ja, glaube ich, politisch eh, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber das Eigenheim, das freistehende Einfamilienhaus ist ja politisch auch nicht mehr so das, was gewünscht ist, weil es eine hat da, glaube ich, eine schlechte CO2-Bilanz und nimmt auch Wohnraum weg. Also vielleicht nicht in der Pampa, im Nichts, wo eh keiner wohnen will, aber jetzt in so einem Vorort von Berlin beispielsweise oder so, da möchte man das vielleicht auch politisch gar nicht mehr haben. Dementsprechend ist es aus Sicht der Politik jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn die Leute dann eher in Mehrfamilienhäuser ziehen. Und das meine ich jetzt wirklich komplett apolitisch, sondern das ist einfach nur so eine emotionslose Feststellung.
Ja, ich bin mir immer, also Gerd Kommer sagt ja immer, dass Immobilienpreise historisch inflationsbereinigt stagniert sind. Das gilt aber dann wahrscheinlich nur, wenn man Metropolen und das flache Land und alles miteinander in einen Topf wirft, die Preisentwicklung sich anguckt und das dann inflationsbereinigt. Und die Löhne, wenn ich mich richtig erinnere, steigen ja auch immer so im großen Schnitt so 2% pro Jahr, was ja auch ungefähr der Inflationsrate im langen Schnitt
entspricht. Aktuell würde ich widersprechen.
Aktuell nicht, aber ich glaube, der Schnitt ist immer noch so bei 1,9 oder sowas, das ist zumindest das letzte Mal, als ich es ausgerechnet hatte.
Ja.
Insofern müsste das eigentlich dafür sprechen, dass wir uns heute genauso viel Haus leisten können wie früher.
Aber es ist ja irgendwie
nicht so. Wenn es sich wirklich
so entwickelt. Jeder jetzt widersprechen.
Ja, das ist richtig.
Also ja. Die Analyse würde ich mal, gibt es eine Analyse, die zugänglich ist? Das würde mich ja wirklich interessieren.
Müsste ich mal gucken, auf welche Quellen er sich da stützt. Es gibt übrigens anderes Thema wieder, einen neuen Immobilienpreis.
Bei ihm kommt raus, das Einzige, was man kaufen kann, sind ETFs, oder?
Ja, kann sein, ja.
Am besten noch in der eigenen Vermögensverwaltung.
Er hat übrigens auch mal eine Analyse, genau, im eigenen Robo-Advisor.
Es ist ja scalable, glaube ich, im Hintergrund.
Genau, das stimmt. Es gibt einen neuen Immobilienindex, den habe ich mir noch nicht angeguckt, den können wir uns für die nächste Folge vornehmen, den GREIX soll der heißen, der wurde von der Uni Bonn und ein paar anderen Akteuren entwickelt und soll, besser sein als andere Immobilienindizes, die es in Deutschland gibt. Aber wie gesagt, wir können das nächstes Mal vertiefen und geht auch auf jeden Fall runter bis auf Städte, so dass man wirklich in jeder Stadt angucken kann, wie hat sich meine Wohnung entwickelt und so weiter. Normalerweise hat man das ja von irgendwelchen Maklerportalen, die dann einfach so die Preise bei ImmoScout oder so auswerten. Wie die das jetzt ausgewertet haben, weiß ich nicht, aber das können wir ja nachreichen.
Das ist doch eine gute To-Do-Liste für uns. Dann haben wir direkt ein Thema nächste Woche. Nächste Woche ist dann das steht unter der großen Überschrift Immobilien und was passiert, nachdem die USA jetzt endlich pleite gegangen sind.
Genau, ja. Am 4. war, glaube ich, der Tag X, oder? Am 4. bis irgendwas?
Vielleicht, also es weiß keiner so richtig. Das ist ja das Hauptproblem. Aber der 1. ist nicht unwahrscheinlich. Weil am 1. muss, glaube ich, Frau Yellen einen größeren Teil in die Sozialkassen einzahlen. Mhm. Und das könnte sein, dass ihr das schon das Genick bricht. Auch wenn Goldman sagt, glaube ich, dass sie bis zum 9. durchhält. Aber ich meine, es ist Goldman also.
Am Ende weiß es nur Frau Yellen genau, wann welche Zahlung ansteht.
Ja, und da ist es auch, glaube ich, einfach, weil sie nicht weiß, wann Steuereinnahmen reinkommen. Also es ist auch irgendwie sehr, es ist auf jeden Fall eng. Es ist eng und knapp.
Ja. Nächste Frage?
Lass mal gucken. Also wir haben ganz viele Fragen. Aber vielleicht die obere. Das ist die eine, die trage ich wirklich schon ganz lang mit mir rum. Und du bist ja aus der Politik, deswegen kennst du dich da vielleicht besser aus als ich. Und zwar fragt jemand, wieso dürfen sich Investmentbanken nicht ans Arbeitszeitgesetz halten? Also das Arbeitszeitgesetz jetzt, das sagt uns doch unter anderem, wie lang man am Stück arbeiten darf, oder? Und sind das nicht 10 Stunden maximal? Und da muss aber eine Stunde Pause drin sein oder so. Kann das sein?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung vom Arbeitszeitgesetz. Und du glaube ich auch nicht, oder?
Nein. Also was ich jedenfalls
aber als weiß, Beamter musst du es doch wissen.
Als Beamter weiß ich das natürlich. Natürlich auch nicht.
Nein, keine Ahnung. Aber ich gehe mal davon aus, von dem Gesetz sind alle gleich. Am Ende hält einen keiner davon ab, wenn man länger arbeitet und wenn man nicht länger arbeiten möchte und sich an das Arbeitszeitgesetz halten möchte, dann muss man halt das mal einfordern. Und wenn man das nicht macht, dann arbeitet man halt länger.
Also formal habe ich ja auch in der Bank immer 7 Stunden gearbeitet pro Tag. Also ich habe so ein Sheet gehabt, da habe ich eingetragen. Darf ich ja auch nicht mehr eintragen.
Ja. Also was wäre denn passiert, wenn du dich beschwert hättest, wenn du mal gesagt hättest, ich trage jetzt 12 ein?
Da gab's
und dann ja anschließend die Stunden abbauen möchtest.
Da gab es ja mal einen, der das gemacht hat in den USA, gell? Das ging auch über die Presse. So ein Trupp an jungen Analysten bei Goldman, die sich dann offiziell mit so einer Präsentation über die Arbeitszeit beschwert haben. Das wurde dann immer so dargestellt, als sind das arme kleine Jungs, aber der Rädelsführer war, glaube ich, irgendwie der Sohn von so einem Hedgefondsmanager oder so. Mhm. Also er wusste genau, auf was er sich einlässt, wenn er da hingeht.
Und die haben einen Betriebsrat gegründet, oder?
Genau. Ja, Betriebsrat hatten wir nicht in Deutschland. Ich weiß nicht, ob sie heute einen haben, aber es gab keinen Betriebsrat. Mhm. Und ich glaube, wenn ich einen gegründet hätte, dann hätte ich nicht mehr lange da gearbeitet. Also ich glaube wirklich, es ist wohl kein Kläger da, kein Richter, oder? Ich meine, es ist ja in den Beratungen genauso. Also da hält sich ja keiner an das Arbeitszeitgesetz. Das wird ja also auch nicht so leicht verletzt, sondern so richtig mit Füßen getreten. Es beschwert sich aber auch keiner, weil das gehört halt einfach zu diesen Industrien dazu. Ob man das gut oder schlecht finden mag, ist jetzt wieder eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, es hält sich halt auch keiner dran, weil kein Kläger, da kein Richter, wie der junge Mensch auch in seiner Frage schreibt.
Ja, und ich glaube, dass wenn du jetzt, sagen wir mal, relativ unambitioniert bist und keine Lust auf Karriere hast und sagst, ich mache hier so ein bisschen mehr Dienst nach Vorschrift, ja gut, dann bleibst du halt da stehen, wo du bist und bist wahrscheinlich dann auch irgendwann raus.
Ja, beziehungsweise von Tag zwei bist du wahrscheinlich raus. Also wenn du am Tag 1 reinkommst und sagst nach 7 Stunden, so Leute, Feierabend.
Dann zieht die Firma um und verrät die Adresse nicht.
Also mein Aufruf an alle Leute, die zuhören, probiert das bitte aus. Also wenn ich fände das echt cool und das können wir euch, mache ich gerne auch mit euch ein Interview oder dergleichen. Ich weiß ja, wie man sowas aufziehen kann. Geht mal Praktikum in so eine Investmentbank oder eine Beratung und sagt dann am ersten Tag, also nach Arbeitszeitgesetz ist jetzt Schluss. Wie ist das bei euch? Und zieht es auch eiskalt durch. Und ich verspreche euch.
Nachdem ihr den Vertrag unterschrieben habt.
Genau. Nachdem ihr den Vertrag unterschrieben, ihr kriegt wahrscheinlich Seite 3 in der Süddeutschen direkt oder so. Also ich glaube, das würde wirklich richtig groß werden. Fände ich richtig toll. Würde ich persönlich moralisch massiv unterstützen. Aber ihr kriegt dann halt wahrscheinlich keinen Job mehr in der Branche.
Ja, dafür, keine Ahnung, an der Uni.
Genau, werde der Beamte in dem Fall.
Ja, gut.
Du darfst das Schlusswort machen.
Ich darf das Schlusswort machen. Ja. Ich würde sagen, ja, bis nächste Woche. Bin mal gespannt, ob du dich wieder so schick machst. Mit einem goldenen Einstecktuch.
Für dich immer.
Dann mache ich mich nächstes Mal auch schick. Und wir hören und sehen uns nächste Woche. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.